Deutschlandfunk, die Presseschau. Themen sind die Sondierungsgespräche, die gestiegenen Energiepreise und die jüngsten Spannungen zwischen Russland und der NATO. Doch zunächst ins Inland. Rund 3 Wochen nach der Bundestagswahl werden die Pläne für eine künftige Regierungsbildung konkreter. Dazu schreibt der Münchner Merkur. In der Ampelkoalition ist es wie in der Ehe. Nach den Flitterwochen fängt der Ärger an. Der Honeymoon, das waren die Sondierungen. Jetzt starten die Koalitionsgespräche. Da geht es ans Eingemachte. Ausgerechnet die neue Männerfreunde Christian Lindner und Robert Habeck streiten um das Finanzministerium. Für die Liberalen geht es um alles. Ihr vielbeachteter Sondierungserfolg mit der Absage an Steuererhöhungen und höhere Schulden wäre schnell als Muster ohne Wert entlarvt, wenn nicht FDP-Chef Lindner als neuer Herr des Geldes die Erfüllung der Abmachungen kontrollieren dürfte, sondern Robert Habeck mit seinem grünen Hang zur Staatswirtschaft, ist im Münchner Merkur zu lesen. Die Stuttgarter Zeitung prophezeit, den künftigen Amtsinhaber im Finanzministerium erwartet ein Höllenjob. Die Finanzlage des Bundes ist angespannt, der Investitionsbedarf enorm. Der Staat wird schon bald Subventionen streichen und im Rahmen der Schuldenbremse neue Kredite aufnehmen müssen. Wie das genau gehen wird, ist völlig offen. Steuererhöhungen soll es nicht geben. Folgende Prognose sei gewagt. Am Ende wird FDP-Chef Christian Lindner das Amt bekommen und der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck das Nachsehen haben. Das ist einer der Preise, die für eine Regierungsbeteiligung der Liberalen zu entrichten sind. Das Handelsblatt erinnert, ohne das Finanzministerium ist es für die Liberalen schwierig, in eine Regierung einzutreten. Erstens haben sie schon mal in der schwarz-gelben Koalition den Verzicht auf das Ressort bitter bereut. Den Fehler wird Lindner nicht wiederholen wollen. Und zweitens zählt die Finanzpolitik zum Markenkern der FDP, war Hauptthema ihrer Wahlkampagne. Das ist ein Unterschied zu den Grünen. Sie haben die Bundestagswahl zur Klimawahl deklariert. Insofern können Sie nun schlecht das Finanzressort einem möglichen Klimaschutzministerium vorziehen. Im Reutlinger Generalanzeiger ist zu lesen, die inhaltliche Ausgestaltung der Ampel ist entscheidender als die jetzt aufgepoppten ersten Debatten und die Besetzung von Ministerposten. Doch die ersten Schachfiguren sind in Bewegung, wenn Lindner das von den Grünen geforderte Klimaschutzministerium in Aussicht stellt, lässt sich der erste Deal der potenziellen neuen Regierung ahnen. Die FDP bekommt das Finanzministerium und die Grünen das Klimaschutzministerium samt dem Vizekanzlerposten für Robert Habeck. In der Schwäbischen Zeitung aus Ravensburg heißt es, Liberale und Grüne führen kurzzeitig eine Scheindebatte um Posten, Finanzen und Ministerien. Klima. Das verwundert nicht, Blöffen und Reizen gehört zu jeder Verhandlung, die nach dem Geben- und Nehmen-Schema abläuft. Auch dass über Finanzierungsfragen erst noch eingehend gesprochen werden muss, ist in dieser Phase der Verpartnerung an sich nichts Außergewöhnliches. Doch es macht skeptisch, dass den Bürgern bereits jetzt in wohlklingenden Worten eine Art Quadratur des Kreises versprochen wird. SPD, Grün und FDP tun so, als wären Dutzende Milliarden Euro im Bundeshaushalt versteckt, die einfach nur herausgeschüttelt und herumgeschoben werden müssten. Das wird so nicht funktionieren, ist die Schwäbische Zeitung überzeugt. Die CDU müsse sich verjüngen, meint die Zeitung Die Welt. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union gab es ein Schaulaufen der Stars, aber noch mehr eine Selbstermächtigung der Basis. Was die jungen Politiker zu sagen hatten, wie sie es vortrugen, der Ernst, die Leidenschaft, aber auch das im besten Sinne bürgerlich Anti-Autoritäre zeigten, wie unsinnig Grabreden auf die Union sind. Sie steht mit der JU auf einem breiten, stabilen Fundament, unterstreicht die Welt. Themenwechsel. Das Online-Magazin Cicero äußert sich besorgt über die steigenden Energiepreise. Für die deutsche Politik könnte der nahende Winter zum großen Problem werden. Rasant steigende Preise, die schwerwiegende soziale, wirtschaftliche und damit auch politische Folgen haben werden, sind das eine. Noch schwieriger wird die Lage, wenn es zu Versorgungsengpässen kommt. Diese Gefahr ist real. Denn Preissteigerungen sind keine Laune des Marktes, sondern Alarmsignale einer bevorstehenden Knappheit. Der Tagesspiegel aus Berlin fordert, die Preissteigerungen erreichen derart elementare Lebensbereiche und vollziehen sich so schnell, dass die Politik aktiv werden muss. Es bahnt sich hier die erste ernsthafte Feuerprobe für ihre Klimapolitik an. Tatsächlich stecken die Verantwortlichen in gleich mehreren Dilemmata. Das erste heißt Zeit. Wochenlang haben SPD, Grüne und FDP über Deutschlands Weg für die kommenden 4 Jahre und darüber hinaus nachgedacht. Die einen wollen privates Kapital für grüne Investitionen mobilisieren, die anderen Belastungen über ein Bürgergeld zurückzahlen. Doch das dauert. Die Probleme mit den Energiekosten müssen aber sofort angegangen werden, mahnt der Tagesspiegel. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sehen eine große Ungerechtigkeit. Zahlreiche Menschen leben auf dem Land. Millionen Berufstätige müssen täglich mangels Alternative 50 und mehr Kilometer zur Arbeit pendeln, ohne dass ihnen ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt wird. Gemein ist, dass sich eben nicht jeder alle paar Jahre ein neues Auto kaufen kann. Übrigens auch nicht jeder Unternehmer, der noch keine Alternative zum Diesel-LKW sieht. Die Volksstimme aus Magdeburg rechnet mittelfristig nicht mit sinkenden Energiepreisen. Weil auf teure Rohstoffe nochmal happige Steuer- und Klimaabgaben kommen, freut sich auch Deutschlands Finanzminister und wohl nächster Kanzler Olaf Scholz, dass Geld in die Corona-entleerten Bundeskassen kommt. Politisch korrekt sind hohe Preise für fossile Energien im Hinblick auf Klimaschutz außerdem. So besteht wenig Hoffnung, dass die neue Regierung die am 1. Januar fällige nächste Stufe der CO2-Bepreisung zumindest aussetzen könnte. Schlechte Aussichten für eine Industrienation im Allgemeinen und für ein Flächenland wie Sachsen-Anhalt im Besonderen ist in der Volksstimme zu lesen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die jüngsten Spannungen zwischen Russland und der NATO. Dass Russland seine ständige Vertretung beim NATO-Hauptquartier schließt und zugleich den nach Moskau entsandten NATO-Vertretern die Akkreditierung entzieht, wird die Allianz und die europäische Sicherheit nicht erschüttern. Die Klage von Außenminister Lavrov, dass die Grundvoraussetzungen für gemeinsame Arbeit nicht mehr gegeben seien, ist bloß der übliche Hohn. Von gemeinsamer Arbeit mit einem Land, das gewaltsam die europäische Landkarte neu zeichnet und sich mit Cyberkampagnen in die Politik ihrer Mitgliedstaaten einmischt, will die NATO ohnehin nichts wissen, notiert die FAZ. In die nüchterne Vergeltung mische sich immer öfter schrille Propaganda, notiert die Süddeutsche Zeitung. Moskau gibt sich dauergekränkt. Das Außenministerium verdreht passend dazu die Fakten. Stets heißt es dann, der Westen breche alle Brücken ab, verweigere sich dem Dialog. Dabei ist es der Kreml, der westliche Organisationen als unerwünscht ausschließt und jetzt einen weiteren Gesprächskanal zerstört. Die Methode ist, mit der Tür knallen, aus dem Zimmer rennen und dabei laut klagen, dass niemand mit einem spricht. Die Zeitung ND Der Tag, früher Neues Deutschland, äußert sich besorgt über die Aussetzung der Russland-Mission bei der NATO. Zug um Zug. Was sich derzeit zwischen Russland und der NATO abspielt, umschrieben Strategen des Kalten Krieges einst in der Tit-for-Tat-Theorie. Dieser zufolge wird jeder feindselige Schritt des Gegners mit einem Vergeltungsmanöver beantwortet. Die Eskalationsspirale dreht sich immer schneller, schließlich gehen beiden Seiten die Optionen aus und es wird brenzlig. Diesen Punkt hat nun auch der Schlagabtausch zwischen Allianz und Moskau erreicht, findet die Zeitung ND. Und das war die Presseschau-Redaktion, Ingrid Tramm, Sprecher Volker Barnik.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Sendestunde Nummer 3 von